Okay, dann willkommen zum Stammtisch im Monat Juni. Das Thema diesmal ist Science Fiction und Demokratie. Und wir sind wieder in der Schwarmintelligenz des Stammtischs unterwegs und versuchen mal alle möglichen Aspekte und vielleicht auch Beispiele zu diesem Thema zusammenzutragen. Und um die Diskussion mal anzuheizen, fange ich mal mit was Provokantem an. Ich behaupte mal, wenn man nicht die Demokratie als Standardmodell im Hintergrund hat, wenn es nicht explizit erwähnt wird, wird sie hauptsächlich dadurch vertreten, dass sie nicht da ist, nämlich indem man Dystopien macht, indem man vielleicht auch Sternenreiche hat, wo eben genau diese Demokratie fehlt und dann den Leuten schmerzhaft bewusst macht, was sie verloren haben oder was sie wieder erreichen wollen. Was meint ihr? Ist es ja genauso, dass Demokratie eher dann ein Thema ist, wenn sie fehlt?
Meinst du jetzt also, in der Science Fiction oder?
Ich meine jetzt in der Science Fiction, ja, weil gerade wo die halt wegen den vielen Dystopien, weil den vielen Zukunftsbildern und wenn es politisch wird, dann eher so, dass eben keine Demokratie da ist und man eben aufzeigt, was man verloren hat oder was man in einem fehlt, wenn man in der Dystopie lebt oder wenn man auch in einem archaischen Sternenreich lebt mit Kaisern und Königen und
so weiter. Ja. Also mir sind auch diese galaktischen Kaiserreiche sofort eingefallen und wie besoffen vor allem die amerikanischen Autoren davon sind. Ob das Elif van Vogt ist oder die Lady Lore, die da in The Mixed Man mit dem gigantischen Raumschiff durch das Universum fährt. Oder immer wenn Raumschiffe unterwegs sind, haben wir natürlich keine demokratischen Verhältnisse, weil es gibt einen Kapitän und der hat das Sagen, wie auf dem mittelalterlichen Galeerenschiff. Insofern ist sehr viel Science Fiction, die mit Raumfahrt zu tun hat, zwangsläufig in einem, wenn es eine Meuterei gibt, nicht, dann kommen Verhandlungen und so weiter, aber sobald es um Schiffe geht und um Raumschiffe sind nichts anderes, ist sofort eine vorgegebene Struktur da. Der Kapitän hat im letzten Endlichen das Sagen und wenn er sich nicht, gut, Meuterei auf der Bounty war so ein Beispiel, weil das ja auch nachverhandelt wurde dann, es ist zunächst mal keine demokratische Struktur.
Also ich habe das schon gehört im Zusammenhang mit Star Trek. Das ist ja eigentlich auch eine Zukunftsvision, die utopisch, also positiv sein soll. Aber wenn man sich die Strukturen auf diesem angeblichen Forschungsraumschiff der Enterprise anschaut, dann ist sie extrem militärisch. Und genau das, was du sagst, der Kapitän hat das Sagen und im Zweifelsfall der Bestimmte einfach undemokratisch.
Ja, aber das Problem ist, Leute, könnt ihr denn in militärische Hierarchien, oder ich nenne es jetzt mal Verteidigungsarmee, weil Militär ist schon wieder so militaristisch, könnt ihr da so einfach demokratische Strukturen implantieren? Ja, man kann ja über einen Sturmangriff nicht abstimmen. Ja, also du wirst natürlich, wenn es hart auf hart kommt, leider befinden wir uns ja wieder in solchen Zeiten. Ja, da wirst du eine zentralistische Konfiguration brauchen. Nolens volens.
Ja, gut, als wehrhafte Demokratie, die sich eine Armee hält für den Notfall, für den Verteidigungsfall, für den Angriff, ja. Da ja. Aber in den normalen Entscheidungsstrukturen, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt dies oder jenes tun? Da ist doch das, was in Star Trek gezeigt wird, extrem hierarchisch. Und nicht unbedingt demokratisch. Also es entscheidet nicht der Spezialist, der wird vielleicht zu Rate gezogen, aber entscheidend tut der militärische Machthaber.
Ja, weil natürlich der Captain Generalist ist. Ja, also im Grunde sich eigentlich in allem auskennen soll und natürlich die meiste Erfahrung hat. Das ist das Wunschbild. Ja, nur ich muss doch mal fragen, wie soll es denn anders funktionieren?
Schon mal was von KI gehört?
Das war jetzt klar.
Es fängt gerade an. Wer hat das Sagen? Hat das dann Data oder wie heißt der bei Star Trek?
Data.
Ja, hat der oder hat Spock das Sagen, weil er als Alien einen anderen Blickwinkel hat? Und ich denke, das wird schon sehr spannend, nicht? Wie wird diese KI trainiert? Hat die demokratische Muster auch oder ist sie hierarchisch autoritär gefüttert worden? Bevor, das ist das, was sich jetzt entscheidet zurzeit. Ne?
Bevor wir in Richtung KI gehen, was dann immer wieder Gefahr läuft, ein größeres Thema zu werden, erstmal eine Rückfrage. Kann man es nicht auch andersrum sehen? Haben nicht Demokratien oder demokratische Strukturen auch das Recht und vielleicht auch die Notwendigkeit, für lokale Bereiche nicht demokratische Strukturen festzulegen? Ja. Ich sag mal, auch eine freiwillige Feuerwehr beim Einsatz, das funktioniert ja nicht mit einer demokratischen Struktur. Da braucht man eine flache Hierarchie von der Taskforce. Aber das findet innerhalb einer Demokratie statt. Ja. Jetzt kann man bei sowas wie Star Trek natürlich hinterfragen, ob ein ganzes Forschungsraumschiff als Kontext geeignet ist, um innerhalb einer demokratischen Struktur eine nicht demokratische Struktur festzulegen, oder ob das nicht schon überdimensioniert ist. Ich denke, das hängt einfach davon ab. Ich bin jetzt nicht der Star Trek-Experte, aber es kam ja doch immer wieder zu Konflikten und Kampfhandlungen, und die können auch plötzlich kommen, und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, Strukturen festzulegen, die im Moment, wo es dringlich wird, auch sofort handlungsfähig sind. Mhm. Heute würde man vielleicht fragen, ob Star Trek nicht im Friedensfall mit einer soziokratischen Struktur funktionieren würde, eben sofort in einem Konfliktfall auch wieder überschrieben werden kann. Und dann ist eben die platonische Frage, wer bewacht die Wächter? Ne? Wie geht es dann wieder zurück zur demokratischen Struktur, wenn der Krisenfall überstanden ist? Das wäre dann immer die Frage, die übrig bleibt. Ja. Naja, soweit mal die Gedanken dazu.
Und wie ist es denn ganz praktisch beim nächsten Hochwasser? Ja, da kommt sogar das Militär zum Einsatz, und es wird sehr, sehr undemokratisch, einfach technisch. Weil Technik ist nicht demokratisch. Da muss was gemacht werden, Gefahr erkannt, Gefahr bekannt. Und dann funktioniert das recht gut. Und es funktioniert eigentlich normalerweise auch so, dass die Strukturen sich dann wieder zurückziehen. Wenn die Schäden bekannt sind, dann kommt die Versicherung, und das ist dann nicht mehr so demokratisch. Aber jedenfalls, das funktioniert da in Krisen ständig. Der Übergang von einem demokratischen in ein teildemokratisch oder sehr autoritäres Verhalten und dann wieder zurück. Das gibt es ja im laufenden wieder Feuerwehreinsatz.
Ja, das stimmt, wenn man sowas Einfaches wie den Feuerwehreinsatz nimmt. Aber ich würde schon auch das vom Carsten nochmal vertiefen wollen. Denn wenn man sagt, im Ernstfall, im Krisenfall, dann im Ausnahmefall, um das den Terminus zu benutzen, da muss dann halt irgendwie eine autoritäre Hierarchie entstehen. Und dann kommen wir zu der Frage, wer entscheidet denn, dass jetzt ein Ausnahmefall ist? Und da ist dann aber vielleicht nicht die Zeit, dass man groß abstimmt, sondern dann muss vielleicht doch der Kapitän bestimmen, dass jetzt Ausnahmefall ist. Und dann sind wir natürlich schon wieder in einem Grenzbereich der Demokratie. Also es gibt ja das schöne Diktum von Karl Schmidt: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt.
Ja. Wobei, da hast du natürlich eine sehr interessante Quelle zitiert, ja, aber okay, wie auch immer. Also es stimmt tatsächlich, wenn du in solchen Extremsituationen bist, kannst du leider keine demokratischen Abstimmungsprozesse in der Konsequenz durchziehen. Das sehe ich genauso. Übrigens, interessanterweise, wer von euch Battlestar Galactica kennt, also die Neuauflage von Kampfstern Galactica, es gibt keine Science-Fiction-Serie, die sich so sehr mit dem Problem auseinandersetzt. Ja, also wie praktisch eine Crew von Überlebenden Gefahr läuft, immer mehr zur Militärdiktatur zu werden, eben über den Captain, da hast du schon recht, Odo, ja, oder wie dann mal einer sagt, wir werden immer mehr zu einer Gang, ja, und wie das dann im Zuge eigentlich von der Gerichtsverhandlung immer mehr offengelegt wird und demokratische Strukturen und die Überprüfbarkeit der Verwaltungsentscheidungen wieder reinstitutionalisiert wird, ja, das ist hochinteressant gemacht, also wirklich gut.
Das ist ja genau das, worauf ich hinaus will, weil man läuft ja immer in so einen Grenzbereich rein. Im Prinzip ist die Basis oder das Setup eigentlich erstmal eine Demokratie, aber dann hat man eben diese Besonderheiten, und dann hat man, klar, in solchen Filmen und Serien hat man dann immer die permanenten Ausnahmefälle, weil jede Folge hast du eine Ausnahmesituation. Aber die Frage ist halt, was ist denn der Normalfall drumherum? Und ich fand es interessant, bei Star Trek, also die Klassik-Serie aus den 60er Jahren, da war auch der Normalfall, ich sag mal so, oder hat mich mehr an eine Kaserne erinnert, das Raumschiff, das Leben, das Miteinander, als an eine Firma. ja, um es mal so zu bedeuten, weil das war wirklich hierarchisch, da hat jeder seine Funktion gehabt und so weiter. Es gab auch nicht ein Duzen in der Freizeit oder so. Dann in den späteren Staffeln und späteren Serien war es dann so, dass man da unterschieden hat. Dann haben sich die Leute in der Freizeit geduzt, in dem Moment, wo sie aber jetzt als in der Rolle gefordert war, als Sicherheitsoffizier, als, was weiß ich, als Kapitän, als Wissenschaftsoffizier, dann haben sie sich gesiezt und mit dem Rang angesprochen.
Ja.
Ja, das war also so eine andere Ebene. Und dann und die letzten Serien, also zum Beispiel Strange New Worlds, obwohl das von der Historie her, also in dem Universum, in dem das spielt, eigentlich vor der Classic-Serie spielt, haben wir da ein Raumschiff, das viel, viel liberaler und viel, viel, sagen wir mal, moderner agiert. Da hast du das Gefühl, dass es eher so ein Team, so eine Crew, die zusammenhält. Und wenn es darauf ankommt, dann siehst du die hierarchischen Strukturen wieder, dann ist es auch wieder sehr militärisch und straff organisiert. Aber wenn nicht, dann können die auch mal rumblödeln, wenn sie im Dienst sind und solche Dinge.
Aber ja. Udo, du siehst ja gerade bei Star Trek, dass das immer sehr auf den Kommandanten oder die Kommandantin ankommt. Ja?
Richtig,
also genau. Jetzt kann man den Picard schon eher als liberal-demokratisch veranlagt charakterisieren. Es kommen ja mal so Szenen vor, wo das Raumschiff neu besetzt wird mit einem sehr, ja, ich sag mal, autoritären, vielleicht sogar diktatorischen Commander, der übrigens gar nicht schlecht agiert. Aber da merkt man ja gleich, wie unbeliebt er sich bei der Mannschaft macht. Mhm. Ja, das ist natürlich auch, ja, eine Typenfrage, wie der dann den Laden im Griff hat, salopp gesagt.
Ja, Entschuldigung.
Ich wollte gerne Markus' Anmerkung aufgreifen und nochmal schauen, was dahinter steht, weil wir bleiben ja gerade in den Serien, aber die Serien finden ja in einem gesellschaftlichen Kontext statt, der sie einfärbt. Mhm. Also ein Picard wäre zu Zeiten von Kirk als Kommandant nicht möglich gewesen in den 60ern, sage ich mal, das wäre abgelehnt worden, vermute ich einfach mal. 20 Jahre, 30 Jahre später wird ein Picard als Kommandant möglich. Und ich glaube, da müssen wir auch sehr zwei Fragen differenzieren. Also was findet in der Science-Fiction statt? Und das hängt eben auch sehr davon ab, von wann der Roman, die Geschichte, der Film, die Serie ist. Und was ist menschheitlich möglich? Und das ist eine ganz, ganz andere Frage. Das ist eine unglaublich interessante Frage. Mhm. Also ich meine, Maslow kennt ihr ja sicherlich alle,
ja,
der Bedürfnisstrukturen modelliert. Es gab einen Zeitgenossen von Maslow, Graves, der hat Wertesysteme, Wertestrukturen modelliert. Aber das, und das ist vom Modell her schon eine Extrapolation auch in die Zukunft, aber damit beschäftigt sich die Science Fiction. Ich wüsste kaum, es gibt den Roman Boomeritis von Ken Wilber, weil der auch ein Interesse daran hatte, seine eigene Theorie auch auf dem Wege darzustellen. Soll angeblich schwer zu lesen sein, ich habe ihn nie gelesen. Aber sonst gibt es kaum, meines Wissens, kaum Science-Fiction, die sich mit diesen soziologischen Extrapolationen beschäftigt. Und dahinter steckt eben wieder die Frage, was ist denn der Mensch? Wer ist der Mensch? Und diese Modelle würden eben sagen, es hängt extrem von den Wertesystemen ab. Mhm. Wenn wir ein Wertesystem in Kontexten etabliert haben, wo sowas wie situative Kompetenzführung etabliert ist, dann ist üblicherweise auch nicht so das Problem, dass die wieder rausgehen aus der Führung, wenn jemand anderes die höchste Kompetenz für das nächste Thema hat. Solange das nicht etabliert ist, werden wir immer die hierarchischen Systeme haben. Und selbst bei den modernen oder auch sinnorientierte Führung oder was es nicht alles gibt, da ist immer das Problem der Charismatiker, wo die eben das Emotionalsystem und nicht die Vernunft ansprechen und die damit punkten können. Aber da wüsste ich jetzt nicht... Also mir würde nichts einfallen, wo das mal thematisiert worden wäre in der Fiktion. Aber das müssen wir im Hinterkopf behalten, glaube ich, weil das eine wichtige Sache ist.
Es ist ja ein wichtiges Thema in der Foundation-Serie, weil da geht es ja um genau solche Fragen. Und durch den Sheldon kommt ja in dieses galaktische Kaiserreich ein Unruheherd rein. Und deswegen gibt es am Anfang gleich sehr spannende Situationen und Probleme. Und deswegen sollte er ja auch eliminiert werden. Aber im Grunde genommen, wenn ich es richtig sehe, hat eigentlich der Harry Sheldon schon eine Utopie einer demokratischen Struktur. Und die reibt sich jetzt mit dieser Kaiserreichsstruktur. Und wenn er sagt, dieses Kaiserreich wird noch 500 Jahre existieren, nicht, macht er auch eine Aussage und die passt dem Kaiser gar nicht. Also in der Fernsehserie ist es ja ein bisschen anders. Aber im Grundsätzlichen ist es schon so, dass es da genau um diese Frage geht, nicht? Wie viel Kaiserreich verträgt überhaupt eine Menschheit, wenn sie nicht erstarren und zugrunde gehen will? Deswegen gibt es interessanterweise bei Asimov keine Aliens, nicht? Also die Menschen.
Und es kommt ja hinzu, wie willst du so ein Kaiserreich definieren? Ja, also wenn du jetzt sag ich jetzt einfach mal, weil es liegt uns am nächsten, nimm dir mal das Wilhelminische Kaiserreich, das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg schon engstens parlamentarisch eingeschnürt. Also das war bei Weitem nicht so, dass der Kaiser da tun und lassen konnte, was er wollte, auch wenn er teilweise solche Sprüche geklopft hat. Und wenn du dann gesehen hast, wer war denn dann der Befehlshaber im Ersten Weltkrieg? Zwei Generäle, Ludendorff und Hindenburg, die dann eine Militärdiktatur am Kaiser vorbei eingeführt haben. Ja, also diese Begriffe sind immer sehr plakativ. Das heißt aber nicht, dass das die wahren Machtträger sind.
Ja, aber schon der Kaiser Wilhelm II. Hat dafür gesorgt, dass die Marine vorrangig alimentiert wurde und das Geld in die Rüstung, in die Marine.
Ja, aber das hat der Kaiser entschieden. Da hast du recht, aber das Budgetrecht lag beim Parlament und sowas musste ja auch finanziert werden. Ja, also klar, ich sag mal, der Wunschgedanke und die Umsetzung, das ist das eine. Wie ich es dann finanziere, das ist das andere.
Ja, aber ist das dann genau der Punkt, den die Science Fiction so ein bisschen auslässt? Wir haben meistens irgendwelche, Machtsysteme, wo Einzelpersonen bestimmen, vielleicht auch zugunsten der Geschichte, damit die vorangetrieben wird, dass ich das an irgendjemanden festmachen kann. Mhm. Aber es gibt selten diese Geschichten nach dem Motto, oh, jetzt kommen die Invasoren der Aliens, jetzt muss erstmal die UN sich zusammensetzen und beraten. Oder wir haben da jetzt dem nächsten Kometen auf uns zurasen, der kommt in 2 Jahren. Ja. Und wir machen erstmal 1,5 Jahre lang nur Sitzungen darüber, bevor wir was tun, bevor wir uns entschieden haben. Das wäre also das mal realistisches Szenario, was aber da nicht dargestellt wird, sondern das sind dann Einzelpersonen, die dann sich durchsetzen, der Milliardär, das Staatsoberhaupt, das sich durchsetzt, oder der General. Und das sind solche, vielleicht sind das nicht auch in den Erzählstrukturen, was ich sonst keine gescheite Geschichte erzählen kann, aber es ist schon ein Bild, das die Science Fiction in Summe zeichnet, die so ein bisschen einseitig ist. Und natürlich, da stimme ich jetzt dem Carsten wieder zu. Das ist immer im Kontext. Deswegen sieht die 60er-Jahre Star Trek-Serie anders aus als die heutige, weil man eben heute was anderes erwartet. Aber es ist doch auffällig, dass in diesen, ja, ich sag mal jetzt mal, abenteuergetriebenen Science-Fiction, dass dann immer solche Einzelpersonen sind, die dann relativ diktatorisch arbeiten und nicht mehr basisdemokratisch nach dem Motto, wir stimmen ab oder wir holen uns die Expertise oder wir machen das, was am sinnvollsten ist, sondern das, was halt einer dann sagt oder antreibt oder der am schnellsten agiert.
Da gibt es ja generelle Untersuchungen dazu, dass die meisten erfolgreichen Plots eigentlich der Heldenreise folgen. Und Heldenreise ist auf Individuen zugeschnitten. Es gibt, also manchmal man könnte sich überlegen, ob auch eine Kollektivintelligenz eine Heldenreise durchführen könnte. Aber für einen Spannungsmoment braucht es eben diese Polaritäten, ist jetzt nur ganz plakativ formuliert. Man kann sicherlich auch Grauzbereiche, aber es braucht die Polarität von Gut und Böse. Es braucht vielleicht den Abstieg des Helden in die Unterwelt wie in der Zauberflöte, um wieder aufsteigen zu können ins Licht. Also diese ganz typischen. Ansonsten ist es schwierig, mit Texten Interesse und Reichweite zu generieren. Also da gibt es ja ganz allgemeine Untersuchungen dazu.
Wir haben ja nicht nur ein politisches System, wo es um autoritäre Strukturen oder um Demokratien geht, sondern ich denke, viel wichtiger noch ist ja die Wirtschaft, in der es um Firmen geht. Und da gibt es sehr große Strukturen, die sehr wie Star Trek Raumschiff geführt werden. Siemens, so große Konzerne. Bei Elon Musk sieht man jetzt, wie das in die Binsen gehen kann unter Umständen, wenn da wirklich einer Diktator ist. Aber wir haben ja ein völlig neues Modell durch die Startup-Unternehmen und die sehr klein sind und wo sehr die Grundidee ja war, so basisdemokratisch zu arbeiten, nicht? Das war ja das Neue überhaupt. Deswegen waren viele von denen sehr erfolgreich, bis sie größer wurden und dann plötzlich andere Strukturen notwendig waren. Da sind viele kaputt gegangen damals oder auch heute noch, nicht? Erfolg ist immer, verlangt dann andere Strukturen und die erfolgreichen Leute werden dann nach oben befördert und haben nichts mehr zu tun und zu sagen. Das Peter-Prinzip gibt es ja dann noch. Also das ist sehr interessant, nicht, wenn man sich verschiedene Ausschnitte anschaut, was passiert in der Wirtschaft. Und ich habe gerade beim Zuhören gedacht, wie wir über Star Trek sprachen, wie wird denn ein Präsident wie Donald Trump, der in Zukunft vielleicht entscheidet, wie die nächste Folge von Star Trek aussehen wird, dieses woke Gesülze da mit den basisdemokratischen Bestrebungen, das wollen wir nicht, das was passiert jetzt in Hollywood, nicht, wenn da einer an der Macht ist, der damit überhaupt nichts zu tun haben will? Wir sind ja gerade mitten in einem Science-Fiction-Roman drin.
Das stimmt.
Wenn wir uns Amerika anschauen und wir sind da ja zutiefst beteiligt, alle. Mhm. Die Griechen haben in der Antike ja sehr viel experimentiert mit denen. Wir hatten da das demokratische System in Athen, was aber nur für die Reichen und Grundbesitzer zugänglich war. Die Heloten, die dienen mussten, konnten sich das, wir hatten in Rom die Gladiatoren, die sich was erkämpfen konnten. Also da ist schon alles, in Sparta wieder ein anderes System. Also da wurde schon sehr viel experimentiert. Und interessant ist ja, dass die durch die, wenn du von den Stämmen sprichst, die immer größer wurden, nicht? Ab welchem System, wie entstehen dann Reiche, ja, Weltreiche? Und da war es, ist ja typisch, was in Mesopotamien passiert ist, zur Zeit von Gilgamesch-Epos, dass der König von Uruk, der Gilgamesch, eine Mauer um die Stadt bauen ließ, um sie zu schützen. Mhm. Das heißt, es passiert dasselbe, was auf der Zellebene passiert, wenn eine Membran sich drum bildet, um innen zu schützen. Und dann gibt es wirklich Austausch nach außen, der kontrolliert es an den Stadttoren. Und das ist eine völlig andere Struktur. Aber außerhalb dieser Mauern gab es das Übliche, wie halt in Amerika bei der Besiedlung durch die Weißen. Nicht? Die Indianer hatten ihre Stammesstrukturen und die Siedler haben Forts gebaut und Städte und so weiter. Nicht? Also das kann man, ist spannend zu sehen, was hat funktioniert. Nicht? Da gibt es doch einen guten Überblick inzwischen.
Aber um nochmal auf die Science Fiction zurückzukommen, ich denke, es wird halt immer dann ein Problem, wenn sich das autoritäre Handeln der judikativen Kontrolle entzieht. Und da findet man eigentlich in der Science Fiction nicht so viel. Also da muss ich Udo schon recht geben. Das hast du relativ stark bei Battlestar Galactica. Du hast es noch bei Star Trek. Ja, es gibt diese Folge The Drumhead, wo dann also so ein Verhör stattfindet. Das basiert auf dem McCarthy-Ausschuss, wo also Leute wild verdächtigt werden. Die Unschuldsvermutung wird umgekehrt. Ja, und eine angebliche Verschwörung zieht immer weitere Kreise. Ansonsten sehe ich das eigentlich relativ selten. Und was mich total enttäuscht, ist zum Beispiel Dune, wo ich sogar das Gefühl habe, diese autoritären Strukturen werden ein Stück weit glorifiziert oder romantisiert. Ja, mir fehlt die richterliche Kontrolle. Die finde ich da an keiner Stelle.
Wollte ich am Anfang ein bisschen hinaus, auch mit dem Star Trek. Du hast so oft dieses Faible für das Militärische, weil das einfach eine, sag mal, für die Geschichte funktionierende Struktur ist. Aber es ist halt die Frage, wie weit das mit unseren demokratischen Prinzipien, die wir heute haben, vielleicht auch mehr als vor 60, 70 Jahren, aber das ist heute eigentlich anders zu sehen. Und was mir jetzt noch einfällt, ist Babylon 5. Da wird das auch mal so ein bisschen sehr plakativ dargestellt. Was passiert denn, wenn die eigentlich positiv ursprünglich belegte Regierungsgewalt in die falsche Richtung abdriftet? Mhm. Ja? Was mache ich denn dann als autonome Station im All oder als Raumschiff oder als Entität, die da eben macht? Ja. Wie weit spiele ich da mit? Wie weit wehre ich mich? Wie weit untergrabe ich das? Wie weit leiste ich Widerstand? Und das Babylon 5 thematisiert sowas, aber es ist relativ selten. Ja, meistens wird es dann auf die militärische Art und Weise gelöst.
Was vergleichsweise attraktiv thematisiert ist, finde ich, ist The Expanse, weil da gibt es ja, du hast es gerade angesprochen, die UN, und da ist ja auch tatsächlich wirklich eine UN, die auch so heißt, die Exekutive auf der Erde, und die scheint ja auch so irgendwie so lala demokratisch zu funktionieren. Die wird dann auch in Gegensatz gesetzt zum Mars, der sehr militärisch-hierarchisch auch um seine Unabhängigkeit kämpfend agiert, und zu dieser Wild-West-Szenerie im äußeren Sonnensystem dann. Das finde ich da schon vergleichsweise attraktiv gemacht, auch weil da jede Gesellschaftsform so ihre Chance hat, die eigenen Stärken tatsächlich zu zeigen. Der Mars, die müssen halt diesen blöden Planeten kolonisieren und als Habitat bewohnbar machen. Gleichzeitig müssen sie ihre Unabhängigkeit, die wollen sie halt, gegenüber der uneinsichtigen UN zu verteidigen. Und dann gibt es noch dieses Halbanarchische im Ring, das auch einen ganz eigenen, sowohl ästhetischen als auch gesellschaftlichen Reiz hat. Und da ist auch, finde ich, ganz gut, dass die UN auf der Erde da schon auch ihre Stärken hat, weil die haben ja jetzt nicht alles ins Chaos abgleiten lassen, auch wenn es in der Vergangenheit der Serie wohl kritisch war. Die kriegen es aber auch nicht so super hin. Die kriegen es moralisch nicht so super hin, weil irgendwie müsste man dem Mars ja vielleicht doch einen eigenen Weg zugestehen, aber das wollen sie nicht so richtig. Die kriegen auch ihre irdischen Probleme mit Überbevölkerung nicht so richtig hin. Also die scheitern nicht so super, aber die werden da auch nicht so als die einzig Möglichkeit einer Gesellschaftsform dargestellt. Das finde ich an The Expanse schon wirklich sehr attraktiv.
Ich hätte noch eine andere Frage an die Runde. Zwischen dem, was Jürgen gesagt hat, Gilgamesch, und dem, was Markus dann gesagt hat, Judikative, da liegen ja doch ein paar tausend Jahre. So, sicherlich gab es auch Rechtsprechungen in Ur, natürlich, klar, aber dass es so normativ gefasst wurde, das ist später. Und dazwischen gab es Entwicklungen, auch Ausbreitung von etlichen Reichen, sagen wir mal, Mazedonisches Reich, also Alexander der Große, Ägyptisches Reich, whatever, bis in die Neuzeit. Und jetzt gibt es ja auch in der Fiktion, in der Science Fiction, es gibt Fiktion, da ist einfach ein System gegeben, das irgendwie entstanden ist, und dann spielt die Geschichte in diesem gegebenen System. Und es gibt sowas wie Future History, wo also auch die Entwicklung von Systemen dargestellt wird. Und das ist nämlich auch nochmal ganz spannend, was eigentlich passieren muss, damit lokale Reiche, wie eben auch von Philipp von Mazedonien und dann Alexander dem Großen, plötzlich so groß werden können. Es gibt ja die Variante, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich sag mal, meine naive Vorstellung vom Mongolen, Ausbreitung war die hinterlassen verbrannte Erde. Da wird einfach platt genommen, was sie brauchten, und platt gemacht. Vielleicht tue ich den Mongolen Unrecht. So hätte das für Philipp und Alexander nie funktioniert. Wäre nie ein Großreich geworden. Das heißt, da müssen Statthalterschaften hinterlassen werden. Und die müssen stabilisiert werden, damit sie sich nicht im Rücken der voranschreitenden Heere noch gegen die richten. Und das braucht eben auch sehr viel normativere Ordnungsstrukturen. Und dann sind wir nämlich auf dem Weg zu Exekutive, Judikative und was ist das dritte?
Legislative.
Ja, danke, genau, ja, genau. Zu der Gewaltentrennung und so weiter. Also über diese Strukturierung und Normierungsfaktoren. Und das braucht es. Und nur so können eben auch größere Reiche entstehen, weil sonst würde ja alles wieder zerfallen. Das kann man nicht mit einer Tribal Structure hinbekommen. Und jetzt die Frage, auf die ich hinaus wollte. Ich weiß zwar, es gibt verschiedene Fassungen von Future History, aber hat sich damit mal jemand beschäftigt? Also wie sich wirklich Großreiche im Laufe einer zukünftigen Zeit ausbreiten und stabilisieren oder eben nicht stabilisieren und wieder zerfallen?
Ja, also es gibt eine nette Idee von den Steinmüllers. Die haben ja praktisch, wenn die alle ihre Romane und Geschichten zusammennehmen, spielen die in einer gleichen Zukunft, also einer Art Future History. Mhm. Und die haben gesagt, also wir haben keinen überlichtschnellen Raumflug, wir müssen, also sind also sehr langsam unterwegs, wir brauchen irgendetwas, was diese Strukturen aufbaut. Und ihr Vorbild war tatsächlich das Römische Reich mit seiner sozusagen erstmalig stark aufgezogenen Bürokratie. Und die übernehmen für diese, ich sag mal, Strukturisierung der Planetenbesiedlung und dieser Ausdehnung der Menschheit, diese römischen Strukturen, bis hin zu der Anspielung, dass die Amtssprache Latein ist. Das ist dann ein bisschen ironisch gemeint, aber die Prinzipien, die haben sie dann übernommen, weil sie sagen, nur so funktioniert es, dass ich über lange Entfernungen, auch lange zeitliche Entfernungen, so wie halt im Römischen Reich, wenn ich da noch mit dem Pferd unterwegs war, eben solche Machtstrukturen aufrechterhalten.
Ja, und Carsten, das waren sehr gute Fragen. Also ich kann dem wirklich nur zustimmen. Der Grund für die Langlebigkeit des Römischen Reiches, übrigens auch des Byzantinischen Reiches, das waren ja auch noch mal 1000 Jahre, war zum Beispiel die Rechtsfortbildung. Die Griechen waren den Römern kulturell in so ziemlich allem überlegen. Das wurde nicht mal von den Römern bestritten, mit Ausnahme der Rechtschaffung. Ja, also wenn du siehst, was die klassischen römischen Juristen, und das waren gar nicht viele, was die da aufgestellt haben für ein System, was es ja auch attraktiv machte, in diesem Reich zu leben, weil es Rechtssicherheit gewährt hat. Ja, und zwar über Kontinente hinweg. Wenn man sich Byzanz anguckt, mit dem Corpus Juris Civilis, den Justinian Tribonian hat schreiben lassen, das ist ein Kodex, also der besteht bis heute. Also wie viele Einflüsse von diesem Werk ausgingen. Also wie gesagt, die überragende Bedeutung, das lässt sich gar nicht überschätzen.
Oder nehmen wir den Napoleonischen Kodex.
Auch.
Im Prinzip auch wieder ein Feldherr, der erkannt hat, wie wichtig die Rechtsprechung da ist.
Ja, der Hammurabi-Kodex, der war ja so grundlegend.
Auch, ja.
Ja. Und die Erfindung der Schrift als Basis für sowas.
Ja, trotzdem, was die Römer da geleistet haben, war unglaublich. Ja, und sonst hätten sich diese Reiche, also auch das Byzantinische Reich als Nachfolgereich, nie so lange halten können.
Also wir haben ja noch zwei interessante Beispiele, die noch gar nicht erwähnt worden sind. Das eine ist das Chinesische Reich, das ja seit 4000 Jahren ungefähr besteht, in etwa in diesen Strukturen. Und als Reich der Mitte sich verstanden hat, aber nie expansiv wirklich war. Also war es ja auch wichtig, die haben sich immer geschützt. Die haben die ganze Energie darauf verwandt, ihre Membran zu schützen durch die chinesische Mauer und alles mögliche durch Verträge natürlich. Das übersieht man gern, dass Handelsverträge und militärische Verträge ungeheuer wichtig sind. Und die katholische Kirche, die seit 2000 Jahren ihr Reich einigermaßen zusammenhält, ne?
Ja, wobei die Chinesen durften auch Bekanntschaft mit den Mongolen machen, ja, da hat auch die große...
Ja, gut, aber sie haben sie verstanden, die Mongolen sind verschwunden, ne?
Also die wurden integriert und später wurden sie in Indien sogar zu den Mogulen, ja, zu wohlwollenden Herrschern, so weit kann die Transformation gehen.
In Indien, ja,
die Mongolen, ja.
Wobei diese Einigelung der Chinesen natürlich auch ihre Nachteile hatte. Ja. Also damals, wo sie versucht haben, ich glaube um das Jahrtausend herum mit dem Cheng He, dieser Flotte, die Welt zu erkunden und dann zurückgerufen wurden, kurz bevor sie Europa entdeckt hätten, um halt interne Zwistigkeiten zu schlichten. Da war halt eine große vertane Chance und später sind sie wirklich von den anderen alle überholt worden, technisch gesehen. Also das hat halt auch ihre Nachteile. Aber was mich jetzt da wieder mal zur Science Fiction zurückbringt, ist, wir reden jetzt von den irdischen Reichen. Wir haben zwar jetzt eine UN, aber wir haben kein Erdreich in dem Sinne, also so eine Art Erdbevölkerung oder dass man sich als Mensch, Bewohner des Planeten Erde befindet, sondern man fühlt sich immer noch als einer Nationalität zugehörig. Mhm. Wenn du dann die Science Fiction anschaust, dann geht es, wenn es dann sowas wie eine galaktische Union oder sowas gibt, dann gibt es einfach nur noch die Erde. Da gibt es keine Nationalstaaten mehr. Das heißt, man geht dann sofort eine Stufe höher. Oder beziehungsweise letztendlich überträgt man die Nationalstaaten dann eben auch auf die Planeten. Also aber man ändert den Maßstab eigentlich nur. Aber diese Idee, dass dann sozusagen das vom Großen aufs Kleine geht und immer wieder Kleinstrukturen sind, die verschwindet dann plötzlich. Also kein Mensch redet mehr, wenn er einen neuen Planeten mit einer Zivilisation entdeckt, dass da 5 Staaten drauf sind, 5 Nationalitäten, sondern das ist eben nur dieser eine Planet. Ja, und die Erde wird dann auch mit einer Zentralregierung und als Einheit gesehen und nicht mehr als wie heute ein Planet mit 190 Nationalitäten.
Ja. Das wird unheimlich spannend. Ich gehe davon aus, dass ich das sogar noch erleben werde, dass eine galaktische oder eine planetare extrasolare Zivilisation entdeckt wird. Das ist absehbar. Die Technik wird immer besser. Die Teleskope werden immer leistungsfähiger. Wir werden irgendwann einen Planeten entdecken mit Wasser und sogar mit nächtlicher Beleuchtung, die wechselt und so. Bin ich ziemlich sicher, dass das in den nächsten 10 Jahren passiert. Und das wird schon eine Auswirkung auf unser Selbstverständnis dann haben. Denn bisher ist es nur Science Fiction. Ja, da könnte es was geben. Aber wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass die Kosmologen inzwischen mit Trillionen solchen Welten rechnen und mit unzähligen, die bewohnt sein könnten und wohl sein werden. Aber wir werden mit denen wahrscheinlich aufgrund der Lichtgeschwindigkeitsgrenze nie direkten Kontakt haben. Es ist wahrscheinlich nicht machbar. Aber die Existenz von so etwas, die würde doch die Welt ziemlich verändern, nicht? Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Hm. Was passiert dann? Dann werden natürlich sofort Leute wie Trump sagen, das gibt's nicht, das ist alles Gelüge und Fake News. Nicht? Und es gibt die anderen, die werden anfangen, die Außerirdischen anzubeten. Und, und all das, was wir hier ja auch ständig erleben, wird dann nach außen projiziert. Die Frage ist, ich glaube, wo wir nur eine Antwort finden können, ist bei uns selber. Wie würden wir denn selber in so einem Fall reagieren?
Genau, die Frage ist für mich halt, angenommen, wir hätten diese Aliens, sie wären auch intelligent und schlau und nicht aggressiv. Die würden auch, sagen wir, nach demokratischen Prinzipien agieren. Mit wem würden die denn reden auf der Erde? Ja, mit dem, der sie gerade so als erster entdeckt hat, mit dem Staat, dem der Nationalität, dem das so angehört, also sprich, dem bring mich zu deinem Anführer, oder wäre das eigentlich die UN, die aber eigentlich ziemlich zahnlos ist in den meisten Dingen? Also was wäre dann eigentlich der Ansprechpartner für Aliens?
Also die ich könnte mir vorstellen, dass die UN dadurch plötzlich eine völlig neue Qualität kriegt. Wenn das die Frage ist, ob die Menschen überwiegend rational dann reagieren, was ich im Moment eher nicht sehe, wenn ich mir Amerika anschaue, was ja für uns alle das modernste Land der Welt überhaupt war und was die jetzt zurzeit machen. Nicht? Aber ich glaube, dass das nur eine Übergangszeit ist. Nicht?
Hoffen wir es.
Interessant ist zu dem Thema noch, das wollte ich noch reingeben, was lesen wir selber denn gerne für Geschichten? Wie hätten wir es denn gerne? Nicht? Da habe ich in meiner Lebensgeschichte sehr verschiedene Phasen. Wenn ich an Sun Ko denke, der König von Atlantis war und dann auch diesen Kontinent wieder in Besitz nimmt und vorher eine Riesenmacht aufbaut, die das verteidigen soll, dann hört die Geschichte auf. Das war die Zeit, wo Hitler gerade an die Macht kam. 1933 ging das los. Dann habe ich bei Jim Parker eine ganz andere Struktur erlebt. Das war eigentlich recht demokratisch mit so einer SAP, mit dieser Atomenergiebehörde, die dann auch auf dem Mond für Ordnung gesorgt hat und die diese ganze Raumfahrt vorangetrieben hat. Und dann aber in den Raumschiffen selber, Jim Parker war der Captain, Punkt aus, und er hat das Sagen. Und ich müsste mir es mal genauer wieder anschauen. Bei Perot dann haben wir nochmal eine ganz andere Struktur. Der Anfang war sehr, sehr basisdemokratisch. Nicht? Die haben auf dem Mond diese Technik entdeckt und landen hier auf der Erde und bauen dann die dritte Macht auf in der Mongolei, glaube ich, war es.
Wüste Gobi, ja.
In der Wüste Gobi. War sehr spannend. Wie finanziert man das? Da waren sehr, sehr interessante Fragen im Spiel. Und die Serie hat sich ja dann doch in einem ständigen Hin und Her entwickelt. Nicht? Da kamen immer neue überlegene Rassen und Rassen ist sowieso so ein Begriff, Spezies. Aber der Commander, der Perioden war eigentlich immer ein Hautdegen, der das Sagen hatte, nicht aufgrund seiner Langlebigkeit und seiner guten Vernetzung und seiner Sidekicks hat er da immer die hat zentrale Rolle gespielt. Aber der war so eine Mischfigur, nicht? Der war so eigentlich der Vertreter der demokratischen Strukturen. Aber wenn er richtig agiert hat, im Ernstfall, musste er halt tatsächlich wie der Captain sagen, wo es lang geht. Nicht?
Carsten, du wolltest was sagen?
Ja, zu Udos Frage. Also wenn wir mal die physikalischen Randbedingungen von Entfernung und Geschwindigkeitsmöglichkeit mal außer Acht lassen, also mal annehmen, hier könnten Aliens oder Außerirdische ankommen, dann glaube ich, was man sagen kann, ist, sie müssten ja dafür geschafft haben, ihre Ressourcen so zusammenzuhalten, dass sie diese Technik entwickeln konnten und sich nicht gegenseitig mit Kriegstechnik platt gemacht haben. Ich glaube, soweit kann man das wahrscheinlich mal sagen. Da gibt es, wie gesagt, auf die Gefallen, dass ich nerve, weil das sind wieder die gleichen Modelle letztlich. Da gibt es zwei Möglichkeiten hinzukommen. Einerseits, sie waren nie aggressiv. Sie haben von Anfang an ihre Ressourcen zusammengehalten. Dann haben sie aber möglicherweise, was für ein Galaxy Quest ziemlich gut parodiert wurde, das Problem, was ist, wenn dann ein Angreifer von außen kommt?
Ja.
Nehmen wir mal an, das hatten sie nicht. Sie haben es also wirklich geschafft, bis zu einer raumfahrenden Spezies geschafft, ihre Ressourcen zusammenzuhalten. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass sie einen Weg genommen haben wie die westlichen Kulturen, also wirklich über Ego-Entwicklung, Machtentwicklung, Krisen und Kriege zu gehen, bis vielleicht hin auch vor lauter Erfolgsstreben den Planeten zu ruinieren, dann ist die Frage, wie haben sie es geschafft, das einzufangen? Mhm. Weil sonst verschwenden sie ihre Ressourcen mit gegenseitigen Kriegen und Klimakatastrophen und was nicht alles und werden ziemlich sicher nie eine raumfahrende Spezies. Also sie müssen es irgendwie schaffen, das zusammenzuhalten. Zu deiner Frage, Udo. Wenn sie aber den zweiten Weg gegangen sind, dann kennen sie das alles. Mhm. Das, zumindest wenn sie eine funktionierende Geschichtsschreibung hatten und eine, wie soll ich sagen, auch eine offen, also eine Selbsthinterfragung, sich auch die eigenen Schattenthemen anzuschauen. Dann kennen sie das alles. Dann wissen sie vermutlich, was sie auf der Erde vorfinden werden, zumindest über Beobachtungen aus ihrer eigenen Geschichte. Und dann wissen sie auch, wen sie ansprechen müssen oder ob sie lieber wirklich undercover bleiben und niemand ansprechen, weil es sich einfach nicht lohnt in dem Moment, weil das nur Ressourcen fressen würde. Hm. Ja, okay, das war der Versuch, eine Antwort auf deine Frage.
Ja, das ist ein spannendes Thema.
Absolut.
Also mir gefällt dieser Gedankengang, weil das ist ja eins der großen Themen. Wieso gibt es so wenig Kontakt mit Aliens? Ja, weil die meisten ihre eigene Entwicklung nicht überleben. Genau aus dem Grund, wie du gesagt hast. Und die wenigen, die es dann doch schaffen, die sind nicht so dumm, dass sie sich damit aggressiven auseinandersetzen. Ja. Und da wird jetzt zurück zur Science Fiction. Da gibt es schöne Beispiele. Gerade so schöne Sternenreiche, wo dann endlich die Menschheit es schafft, damit aufgenommen zu werden. Aber jetzt nicht, weil sie das gleiche Level an Technik erreicht hat wie die anderen, das wäre ja ein Grund, oder weil sie eben intelligent oder friedfertig oder wertvoll genug sind in irgendeiner Beziehungssystem, sondern weil sie eben durch ihre Aggressivität aufgefallen sind und dann plötzlich wie so eine Art Kriegerkaste behandelt werden, weil eben diese Aggressivität, die Menschheit hat und trotzdem überlebt hat, was man dann voraussetzt, eben sehr selten ist. Ja, und dann ist halt die Frage, ob man so eine aggressive Spezies wie den Menschen da in so ein galaktisches Reich reinlässt oder nicht. Da gibt es dann so schöne Space Operas zu diesem Thema. Mhm. Aber jetzt zurück zur Demokratie. Wie passt denn dann die Idee der Demokratie zu dieser Aggressivität zusammen? Und das war mein Einstieg. Ich glaube, wir verknüpfen das immer sehr stark. Wir haben zwar demokratische Strukturen, aber wir haben auch immer diese hierarchischen Strukturen drin, in solchen, ja, von der Polizei, Feuerwehr haben wir angefangen, das Militär, aber auch die Firmenstrukturen sind sehr hierarchisch, ja. Wir verknüpfen das auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in der Science Fiction der Schwerpunkt mehr auf dieser Hierarchiebetonung liegt in ihren Geschichten. Und nicht auf der anderen Seite, die relativ selten vertreten wird.
Das ist auch ganz einfach viel spannender, einen amerikanischen Präsidenten als Hauptfigur in einem Film zu haben. Es gibt eine ganze Reihe von Science-Fiction-Filmen, Independence Day und so weiter, wo der Haudegen dann, der ehemalige Kriegspilot, dann den Durchbruch bringt. Das sind, und amerikanische Präsidenten, Air Force One, und es gibt ja unzählige Filme, das sind interessante Figuren, weil die, das sind die, wenn die mal an der Macht sind, dann können sie auch als Einzelkämpfer agieren, notfalls, wenn sie mit einer Kapsel abgeschmissen werden. Aber jedenfalls sind das interessante Figuren und Hollywood lebt sehr stark von diesen Heldenreisen-Geschichten. Demokratie und der deutsche Bundespräsident oder der deutsche Bundeskanzler, die sind halt ein bisschen lahmarschiger, tun uns letztlich doch gut. Nicht? Das ist das. Also für Kino und für Science-Fiction-Geschichten sind die anderen, die Kämpfer, viel interessanter. Aber ich denke, es geht um ein sowohl als auch. Wir brauchen diese langsamen und im Sinne der Kybernetik auch einzig erfolgreichen Studien.
Aber Jürgen, jetzt muss ich mal reingrätschen. Ja, wenn du zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg nimmst und Präsident Roosevelt, der saß im Rollstuhl, war aber ein bis in die Wolle gefärbter Demokrat. Stell dir mal vor, du hättest damals einen Präsidenten Trump gehabt. Also das sind ja auch so Dinge, die muss man mal sehen. Nur weil jetzt Demokratie nicht immer sexy wirkt in Hollywood, darf man ja ihre enorme Macht nicht unterschätzen, die hier konzentriert ist auf eine Figur, die eben, ja, hier darf ich das Wort mal wertungsfrei verwenden, ein lupenreiner Demokrat ist.
Dann komme ich jetzt auf ein anderes Thema. Eine Demokratie basiert meines Verständnis nach auch auf so einem Gleichheitsgrundsatz. Ja, also alle Menschen sind gleich, wir haben hier die Grundgesetze und so weiter. Und wenn ich jetzt wieder den Science-Fiction-Touch reinbringe, dann kommen dann die künstlichen Intelligenzen dazu, die man irgendwann auch denen diese Rechte geben müsste, wenn sie mal wirklich intelligent sind. Genauso wie begreife ich dann Aliens, welche Rechte haben denn dann Aliens oder eben auch dann vielleicht irgendwelche intelligenten Tiere. Also ich meine, wie behandelt wir Wale oder Schimpansen oder das heißt also, ich gucke dann immer, wenn ich so einen Science-Fiction-Roman dann noch analysieren müsste, wie demokratisch ist er denn, wie viel Demokratie steckt denn da drin, dann schaue ich mir auch an, wie gleich die Menschen behandelt werden. Ja, und das ist für mich so ein Indikator ein bisschen, ob das dann funktioniert oder nicht funktioniert. Und normalerweise sind ja diese Romane eher Abbildungen unserer Welt. Also sprich, wir haben diese Ungleichbehandlung. Wir haben den Gegensatz zwischen Arm und Reich oder Gebildeten und Ungebildeten, Leuten mit anspruchsvollen Berufen und Berufen ohne Ausbildung und solche Dinge. Also wir haben diese Gegensätze und die finden sich dann ganz genauso immer auch in den Zukunftsgeschichten. Da gibt es nicht diese Welt, wo alle gleich sind. Und jetzt komme ich wieder mal zu Star Trek. Da hat man versucht, diese Idee zu machen, nach dem Motto, keiner muss für Geld arbeiten, jeder macht nur das, was ihm Spaß macht. Aber so richtig glaubwürdig ist das wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich vermisse halt generell bei der Science Fiction so ein ganz klares, leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie. Ich kenne jetzt eigentlich kein Werk, ja, das dafür wirklich, sag ich, eine Lanze bricht.
Mir fällt gerade etwas ein, der Cordwainer Smith mit seiner Instrumentalität, der beschäftigt sich sehr mit den Rechten von Tiermenschen, von Züchtungen und so weiter. Und die ganzen Konflikte entstehen eben genau aus dem, wie weit kann dann das ganze System mit dem umgehen und sich weiterentwickeln.
Und natürlich Philip K. Dick, ja, der sich mit den Schwächen der Demokratie noch und nöcher beschäftigt, sich daran regelrecht abarbeitet. Und das ist gut, weil das muss Demokratie aushalten. Autoritäre Systeme lassen das nicht zu, die halten das nicht aus.
Also der Grundsatz der Demokratie, den ich selber erst sehr spät verstanden habe, wirklich, ist eigentlich immer der, wie geht ein System mit den Minderheiten um? Und jedes System besteht eigentlich nur aus Minderheiten. Selbst die privilegierte Schicht obendrauf ist eine Minderheit, die eben die Macht und das Geld hat. Aber es gibt eben dann die Leute, die in Indien noch heute nicht die untersten Kasten, das indische System ist immer noch ein Kastensystem. Bei uns ist es nicht mehr so deutlich sichtbar, aber die Frau, die beim Aldi an der Kasse sitzt, die ist eben in einer anderen Situation als ich, wenn ich da reinkomme als alter Rentner und habe einigermaßen meine Sicherheiten hinter mir. Ja. Die muss jeden Tag kämpfen um ihre Kinder und was nicht. Aber in einer gut funktionierenden Demokratie, bisher hatten wir das, wie geht dann mit den immer neuen Minderheiten um? Jetzt kommen die Transmenschen, jetzt kommen die Bisexuellen, jetzt kommen die und damit gleichzeitig ungeheure Ängste bei Leuten, die das ja nicht wollen.
Ja.
Nicht? Was will denn die AfD für eine? Die will keine Migranten, obwohl ohne Migranten alles im Bach runtergehen würde, weil das die billigen Arbeitskräfte sind oder in den Kliniken die Pflegekräfte und die Ärzte, die eben dort den Job machen. Das, im Moment funktioniert das und ich hoffe, dass das weiter funktioniert und die Demokratie stärker wird, weil sie mit diesen Krisen umgehen kann.
Ja.
Und sie ist langsam, aber ich komme immer wieder auf die Kybernetik. Nicht? Die Demokratie ist das einzige System, was Rückkopplungseffekte berücksichtigt.
Das stimmt.
Die Wahlen und so weiter. Während die autoritären Systeme irgendwann selbst zusammenbrechen, weil der Führer an der Spitze keinen Nachwuchs fördern wird. Er hat Angst, dass sie ihn entmachten.
Sehe ich genauso, aber wir dürfen uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir dürfen uns nicht nur ausruhen, wir müssen sogar schauen, ob die Demokratie, so wie wir sie jetzt haben, resilient genug ist. Also wir haben hier in Science-Fiction-Geschichten, da gibt es dann immer ganz plötzliche Bedrohungen, ob es jetzt der Komet ist, der auf die Erde stürzt oder die Aliens, die da sind oder sonstige Dinge. Und dann kippt das Ganze und wir geraten dann in entweder eine militärische oder in eine stark hierarchische Geschichte rein. Wir erleben in der Realität etwas, was zwar langsamer vor sich geht, nämlich der Klimawandel, aber die erfordert eigentlich auch ein relativ schnelles Handeln inzwischen, weil wir einfach die letzten 50 Jahre nichts getan haben, geschlafen haben. Ja, so ist die Demokratie denn in der Lage, schnell genug zu agieren? Oder zeigt uns nicht die Science Fiction, dass in dann, wenn ich eine schnelle Handlung, wenn ich reagieren muss unter Zeitdruck, dann was anderes brauche?
Was ist denn das andere?
Also eine ohne diese Rückkopplungsschleifen, ohne die Rückfragen, ob alle damit einverstanden sind, sondern etwas, was schnell passiert.
Also unsere Rechtsprechung ist da ja, was Umweltschutz angeht und den Klimawandel schon ein ganzes Stück weiter als der Bundestag, nicht?
Richtig.
Und auch was die AfD angeht, müsste man jetzt wirklich da ein Verbot in Gang bringen, auch einfach um denen das Wasser abzugraben und das Geld, nicht? Und eine starke Demokratie, der Prantl immer, der ja Staatsanwalt war, der sagt, das muss jetzt was geschehen und dass wir das nicht verpassen dürfen. Nee.
Aber die Demokratie ist halt ein System, das sehr langsam agiert, gerade wegen dieser Rückkopplungen. Und meine Frage ist eben, ist die Demokratie das Mittel der Wahl in allen Fällen oder, das hatten wir ja gerade am Anfang der Diskussion, mit den ganzen Geschichten, die in der Science Fiction kommen, wenn es einen Notfall gibt, brauche ich was anderes. Ja, und wer definiert den Notfall? Und das mit dem Klimawandel, ist das ein Notfall oder nicht?
Aber wir haben doch den Notfall mit dem Krieg gegen die Ukraine, in dem wir schon so involviert sind, ohne dass das den meisten Leuten überhaupt bewusst ist. Ich freue mich dann immer, wenn den Ukrainern dann sowas gelingt, wie jetzt in Russland selber, sich wirklich zu wehren. Und wir sind so involviert, weil wir müssen das unterstützen. Da geht nichts dran vorbei.
Ja gut, aber dann komme ich wieder auf meinen Punkt zurück. Wir haben aus demokratischen Strukturen, wir mussten alles in der EU abstimmen und das hat Jahre gedauert, um auf diesen Krieg zu reagieren. Anstelle Tage oder Wochen oder Monate. Ja. So ist die Demokratie zu langsam? Nochmal die Frage für solche Fälle.
Ich würde sagen, nein, bisher waren wir ja nicht direkt drin. Also
aber der Diskussion Krieg dauert deswegen auch schon 3 Jahre.
Na gut, aber die Diskussion ist zumindest sehr offen und sehr gut in Schwung. Wenn ich in Talkshows reingucke ab und zu und die Zeitung lese, da ist sehr viel im Gange. Den Leuten, es ist sehr vielen wichtigen Leuten bewusst, was läuft.
Also Udo, um deine Frage zu beantworten, autoritäre Systeme können sicherlich sehr viel schneller, manchmal auch effektiver reagieren. Aber den langen Atem hat die Demokratie. Es ist ja zum Beispiel auch interessant, dass Demokratien nie gegeneinander Krieg geführt haben. Moderne Demokratien. Ich weiß, diese These, da kann man auch Gegenthesen bringen, aber generell ist es so, Demokratien führen gegeneinander keine Kriege. Ja,
Trump probiert es
gegen Kanada. Krieg ist doch nochmal etwas anderes. Ja,
aber nochmal, wir hatten das Szenario ganz am Anfang auch in der Science Fiction, wenn Not am Mann ist, dann werden die Strukturen sozusagen übergeben an das Militär. Also wenn du angegriffen wirst, dann ja.
Ja, aber Udo, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber dieses Militär unterliegt der demokratischen Kontrolle. Selbst richtig. Im Ersten Weltkrieg hat der Reichstag den Daumen drauf gehabt. Das wird häufig übersehen.
Richtig, ja bin ich ja bei dir. Aber jetzt lass ich mal den Carsten noch reinkommen. Da kommt gleich noch ein anderes
Bild. Bitteschön. Ja, ich merke, ich habe Schwierigkeiten in so einem Diskurs, wenn dann auch so ein bisschen das Spannungsmoment hochgeht und dann so ein Schlagabtausch erfolgt. Ich würde gerne tatsächlich die Frage nochmal hinterfragen, weil ich glaube, die ist noch nicht ganz klar. Und das ist keine Kritik an dir, Udo. Wenn du sagst, ist die Demokratie schnell genug, hast du, glaube ich, gesagt, für solche oder für diese Fragestellung, dann würde ich erstmal ein bisschen ausdifferenzieren wollen, was denn überhaupt diese Fragestellungen sind. Da gibt es nämlich sehr unterschiedliche. Und der andere Punkt ist, ja, im Zweifelsfall kann ein autokratisches System vielleicht schneller handeln. Das heißt aber nicht, dass die Maßnahme besser ist.
Richtig.
Also das wäre auch nochmal auszudifferenzieren. Es kann eben auch mit der falschen Maßnahme sehr schnell handeln. Und jetzt mal so als Spontangedanke, für die Demokratie würde ich mal ausdifferenzieren wollen, wer in der Demokratie ist überhaupt betroffen, und das wäre die erste Ausdifferenzierung, und wer in der Demokratie kann denn überhaupt zur Lösung beitragen? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, ob wir gerade eine Klimakatastrophe oder eine lokale Katastrophe oder einen aggressiven Angriffskrieg von außen haben. Ich sage mal, bei der Klimakatastrophe sind alle betroffen und alle könnten auch beitragen, aber nicht im Maßstab, der notwendig ist. Das ist wahrscheinlich möglicherweise ein gesetzgeberisches Problem, wurde ja auch versucht, aber mit Sicherheit ein Bildungsproblem, dass eben Menschen weitere Horizonte einnehmen können als nur den Horizont bis zum nächsten Supermarkt, um es jetzt mal plakativ zu sagen. Ein Angriffskrieg ist ganz was anderes. Da ist die ganze Demokratie betroffen und wahrscheinlich ist jeder sofort, zumindest jeder Wehrpflichtige, um diesen Begriff mal zu verwenden, sofort auch betroffen. Und alle über familiäre Vernetzungen oder was sind sofort betroffen, wenn Städte bombardiert werden. Das ist ein ganz anderes Szenario. Ja. Und wo die Demokratie eigentlich halbwegs gut funktioniert, sind lokale Katastrophen. Da haben wir unsere Maßnahmen. Ob die jetzt gut genug sind für die zunehmende Größenordnung der Katastrophen, wäre wieder eine Frage. Und nur um wieder auf die Science Fiction, ein Kometeneinschlag ist nochmal ganz was anderes, wenn der Deutschland trifft oder welche Demokratie auch immer, ist die ganze Demokratie betroffen, aber es können nicht alle an der Lösung teilhaben, weil dafür haben die überhaupt nicht den Background für die Physik und die Technik und was. Also eine völlig andere Problemstellung. Ja, genau. Und deswegen, und das ist auch nochmal ausdifferenzierend, Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Ja, also eine Demokratie, die über langfristige Mehrheitsentscheidungen sich entscheidet, ist natürlich sehr viel langsamer, und eine hypothetische Demokratie, die über Konsensentscheidungen entscheiden würde, wäre noch viel langsamer, aber es gibt ja auch andere Methoden, zum Beispiel systemisch Konsensieren oder Konsententscheidungen aus der Soziokratie zum Beispiel. Oder man könnte eben, wenn man es denn mal ausdifferenziert hat, das Ganze dann auch demokratisch festlegen, in welcher Lokalität und in welcher Temporalität die Demokratie aufgehoben wird. Und das ist ja zum Beispiel eben minimal bei einer Taskforce im Feuerwehreinsatz der Fall. Ist nicht demokratisch, wird aber von allen akzeptiert, wird von allen getragen. Je größer der Aufhebungsbereich von seiner Lokalität und von seiner Temporalität wird, desto kritischer. Und dafür braucht es dann auch, und da wird es dann irgendwann wirklich haarig, wie man das noch eingefangen bekommt. Aber bis dahin könnte man das alles in den Griff bekommen, demokratisch.
Wir haben es schon mit Corona erlebt, wie das läuft. Das hat doch fantastisch funktioniert im Grunde genommen, mit sehr viel Kollateralschäden. Aber aufs große Ganze gesehen hat es doch hervorragend funktioniert.
Finde ich auch.
Ich denke auch zum Klimawandel, da passiert ja gleichzeitig so etwas wie eine Abstimmung mit den Füßen, dass unzählige Leute anfangen, Solaranlagen und so weiter. Und die Zunahme der erneuerbaren Energien, die geht ja fast gigantisch hoch. Wir haben jetzt, sind bald bei 70%. Ne? Und da wird einfach getan. Die Leute, die reden vielleicht auch ganz anders. Oder man darf da nicht nach Abstimmungsgeschichten gehen, sondern es wird, viele Leute tun was. Ne?
Ja, oder denkt doch mal an die Meinungsfreiheit, die wir wie selbstverständlich ausüben, zum Beispiel auch hier während dieser Diskussion. Ja, ich kann mich mal gut erinnern, während des kurzfristigen halbdemokratischen russischen Frühlings hat mal als Jelzin damals der Präsident war, ja, der Guss, da hat mal während einer Wahl ein Russe gesagt, Jelzin ist für mich ein versoffener Idiot, ein Alkoholiker, aber ich wähle ihn, weil er ist der Einzige, über den ich das nach der Wahl auch noch sagen darf. Davon sind die Russen jetzt weit entfernt. Also besser kann man Demokratie holzschnittartig gar nicht definieren.
Aber jetzt komme ich nochmal zu dem Science-Fiction-Aspekt. Demokratie entwickelt sich auch weiter. Wir haben ja nicht mehr die Demokratie der alten Griechen, sondern schon ein ganz anderes System mit den gleichen Grundwerten. Aber es funktioniert de facto anders. Also auch, weil eben nicht nur die Reichen oder die Bürger Athens involviert sind, sondern eben auch alle wählen dürfen. Da komme ich jetzt auf zwei Sachen. Das eine ist, Heinlein hat in irgendeinem seiner Romane, ich glaube, das war Starship Troopers, mal die These aufgestellt, Wahlrecht ist etwas, was man sich verdienen muss, was man nicht geschenkt bekommen soll, weil alles, was gratis ist, ist nichts wert. Und man sollte damit mit einem, ich sag mal, Pflichtjahr, ob es jetzt bei der Armee oder im soziales Jahr ist, wie auch immer, sich das erstmal das Recht verdienen, wählen zu dürfen, um einfach dieses Gut wählen zu dürfen, höher zu bewerten. Ja. Und die andere Geschichte ist, und da passt zwar zum Wählen, ist, ob nicht eine Weiterentwicklung der Demokratie ist, auch eine Weiterentwicklung unserer Wahlstrukturen. Also sprich, durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir viel leichter elektronisch oder sonst wie abstimmen können, dass wir viel mehr Volksentscheide, Bürgerbegehren und sowas machen könnten. Das heißt also viel häufiger als nur alle 4 Jahre mal eine Stimme abgeben zu dem, was aktuell passiert. Das wäre eine technologische Weiterentwicklung, die möglich ist. Ob die sinnvoll ist, ist eine andere Diskussion. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist, dass solche Ideen in der Science Fiction auftauchen, dass wenn ich heute ein Deutschland im Jahre 2070 beschreibe, dass das immer noch die gleichen politischen Strukturen hat wie heute, wenn die überhaupt erwähnt werden, ja, dass man da keine Weiterentwicklung sieht. Also im Unterschied zu einer Weimarer Zeit, zu einer Kaiserreichszeit, hoffentlich noch eine weiterhin eine Demokratie, aber diese Idee mit gerade mit Volksbegehren und solchen Sachen oder mit irgendwelchen Entscheidungsgremien, die jetzt digital ablaufen, ja, das sehe ich irgendwie nicht. Also erst den Carsten, dann den Jürgen.
Also in der Science Fiction kann ich da nicht mitreden, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, aber es gibt durchaus demokratische, Institutionen, die versucht werden und die eine Chance haben, weiterzuführen. Das hatte ich eben auch noch bei der Geschwindigkeit vergessen. Zum Beispiel, ich weiß es nur vom Hörensagen, ich habe es selbst noch nicht miterlebt, aber zum Beispiel scheinen Bürgerräte durchaus ein demokratisches Instrument zu sein, das auch relativ schnell entscheiden kann. Also ein Bürgerrat, ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Also man nimmt eher nicht die sich voller Werf drauf bewerben, weil die meistens mit ziemlichen Egos und mit ziemlichem im Licht stehen wollen unterwegs sind, sondern wie die Auswahl getroffen wird, das weiß ich gerade nicht. Aber es sind eben
Zufallsprinzip.
Ja, aber ich weiß nicht, woraus ausgewählt wird.
Das kann ich nur sagen, weil ich war jetzt im Bürgerinnenrat von der Stadt München.
Genau. Super, danke. Aber ich würde gerade
Gedanken
noch kurz, sonst vergesse ich ihn nämlich. Und die scheinen, weil sie sich nicht kennen und weil sie eben keine Ego-Strukturen im Hintergrund haben, relativ gut kommunizieren zu können im Idealfall. Und sie haben meines Wissens, weiß nicht, ob das bei euch auch so war, ein gewisses Budget, mit dem sie zu jeder Fragestellung Experten einladen dürfen. Und wie ich gehört habe, kommen die damit relativ schnell zu validen Ergebnissen. Und wenn man dieses demokratische Instrument weitergehend einsetzen würde, würde das die Demokratie wahrscheinlich auch schneller und handlungsfähiger machen. Mhm. Anmerkung Ende.
Jürgen, erst oder soll ich dem BürgerInnenrat noch was sagen?
Ja, ich wollte noch einbringen, ich war ja mit einer Schweizerin verheiratet und habe sehr aktiv immer miterlebt, wie das in der Schweiz zugeht. Dort wird direkt gewählt, dort wird sehr oft abgestimmt, das wird alles sehr gut vorbereitet und man kann inzwischen das auch alles elektronisch machen. Die Schweiz ist genau da, wovon wir gerade utopisiert haben. Mhm. Aber trotzdem gibt es in der Schweiz Probleme, dass die jetzt mit dem Klimawandel doch zu zögerlich sind, weil das abgelehnt wurde, da mehr zu tun. Und jetzt rutscht da der halbe Berg runter im Wallis, mhm, und jetzt plötzlich machen die Leute auf und wenn dann eine neue Abstimmung kommt, dann geht das wahrscheinlich ruckartig weiter. Also wir haben andere Modelle, die funktionieren. Die Schweiz ist da sehr viel weiter, ist allerdings eben auch sehr viel kleiner.
Ja, mhm, ja.
Ja gut, aber das ist ganz, wie gesagt, auf eine Stadt oder auf eine Gemeinde oder, ja, eine Region kann man das ja auch mappen und das sagen, ja, sowas machen. Und das ist ja auch meistens das Sinnvolle, weil da sind die Leute noch direkt von betroffen. Und jetzt zu dem BürgerInnenrat, also das in München gibt es jetzt, gab es jetzt schon die zweite Runde, die ist jetzt schon durch. Und bei der zweiten war ich dabei. Das läuft so, dass 10.000 Bürger der Stadt zufällig ausgewählt werden, wobei zufällig in einem gewissen Rahmen. Das heißt, sie versuchen schon, das so zu machen, dass eben sämtliche Stadtteile gleichmäßig vertreten sind, dass auch die Altersstruktur stimmt, Geschlechterverteilung, auch der Anteil an Leute mit deutschem Pass und zugezogenen oder Migranten und so weiter. Also so eine demografische Abbildung von der Stadt da getroffen ist. Von den 10.000, die angeschrieben wurden und gefragt, wer hat Lust und Zeit, möchte mitmachen, haben sich nur 8% gemeldet. Das waren 800. Gebraucht wurden 100. Und dann hat die Stadt sich auch vorbehalten zu sagen, okay, aus diesen 800 wähle ich die 100 jetzt so aus, dass wieder diese demografische Abbildung gewährleistet ist. Und da war ich bei diesen 100 dabei und wir hatten dann eben 4 Sitzungen zur Weiterentwicklung der Stadt. Wie soll die Stadt im Jahre 2040 aussehen? Und basierend auf ein paar Ideen, wir sollten aber vor allem neue Ideen reinbringen und umsetzen. Wobei das aber jetzt nicht etwas war, wo ganz konkrete Entscheidungen oder Probleme diskutiert wurden, sondern das war mehr so eine Ideensammlung, ein Brainstorming aus der Bürgersicht, das dann eingekippt wurde in die Stadtverwaltung, in die für die Stadtbaurätin und für die entsprechenden Referate dort. Die haben das bekommen und die versuchen jetzt, diese Bürgerwünsche damit zu integrieren und entsprechend zu priorisieren oder eben Sachen, die sie schon haben, umzupriorisieren. Sodass also das, man das Gefühl hat, dass man damit vertreten ist. Als Teilnehmer war das natürlich schon so das Gefühl von gelebter Demokratie. Das also, dass man wirklich voll dabei ist. Ich glaube, du hast jetzt hier 100 Leute gehabt, die garantiert zur nächsten Wahl gehen, weil sie sagen, das macht alles Sinn. Ja, aber von dem ursprünglichen Tempo war das jetzt nicht ein Gremium, was das jetzt beschleunigt hätte, sondern einfach nur die Meinungsvielfalt einfach vergrößert hat. Ja. Aber ich glaube, es gibt beides. Es gibt wohl auch diese Bürgerräte, die eben dann auf konkrete Themen angesetzt werden und dann eben, ja, mitentscheiden und das mit abstimmen sollen. Und dann geht das schneller. Und wenn ich jetzt diese ganze, wie es in der Schweiz schon gelebt wird, diese viel häufigeren Volksabstimmungen mache und das Ganze vielleicht über elektronisch auch ein bisschen vom Verwaltungsapparat her vereinfache, ja, dann kann man da nicht viel mehr Geschichten auch zur Abstimmung bringen. Aber, und das habe ich auch von vielen Seiten gehört, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, ich kenne sowas auch von früher. Jemand war mal in Wiesbaden dabei. Du hast halt auch das Problem, dass dann oft die Meinung der Mehrheit eine ist, die nicht die gewünschte ist, weil die sagt, ich möchte keine Veränderung, ich möchte nicht, dass in meiner Straße, vor meiner Haustür was passiert, macht das, wo ihr wollt, aber nicht bei mir. Ja. Und da wird halt auch sehr viel über diese Art der Einstellung, die sehr weit verbreitet ist bei den Bürgern, halt auch verhindert.
Ja. Zur Schweiz noch was, also es beteiligen sich nur ungefähr 30% an den Abstimmungen. Ja. Mhm. Also das ist eben auch schon so grenzwertig. Es ist nicht mal die Hälfte, also ein Drittel etwa nimmt an den Abstimmungen teil. Aber gut, das ist in jeder Demokratie, ist das immer repräsentative Geschichte.
Ja. Ja. Darf ich ganz kurz noch was zu Science Fiction sagen? Ihr seid mir nicht böse. Also
zurück zum Thema, ja.
Nee, ich finde das absolut wichtig und richtig, dass wir das besprechen. Also das hat alles Hand und Fuß. Aber um noch mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, das, was wir jetzt hier besprechen, das ist ja eigentlich genau das, denke ich mir, wodurch sich der Leser, und das nehmt ihr bitte nicht persönlich, häufig gelangweilt fühlt, obwohl es so wichtig ist. Obwohl es so wichtig ist für unsere Demokratie. Ja, ich finde das absolut wichtig, nur das gehört eigentlich in die Science-Fiction-Bücher. Und warum haben wir es dann mit Sternenreichen zu tun? Mit heroischen Führerfiguren? Ich meine, weiß Gott, wir Deutschen haben ja unsere Erfahrungen. Was vielleicht noch eine Lanze bricht, ist dann, wenn man so Romane wie 1984 Schöne neue Welt hat, wo man eben sieht, was passiert, wenn diese langweiligen Grundprinzipien, die uns aber allen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, ausgehebelt werden.
Aber wir haben auch die Positivbeispiele ja gehabt, also mit Babylon 5, mit The Expanse, wo eben genau solche politischen Strukturen nicht nur vorkommen, sondern auch Teil des Spannungsbogens sind.
Findest
du? Man da ja, schon, weil es war doch schon faszinierend zu sehen, wie dann diese Erdregierung kippt in Babylon 5 oder wie diese Konflikte bei The Expanse dann eskalieren und versucht wurde auch auf zum einen auf politischem Wege, dann parallel auf militärischem Weg zu lösen. Also man sieht die Lösungsansätze und man sieht auch, solche Strukturen gesehen, wie weitet sich die Politik oder die Gesellschaft aus, wenn sich die Menschheit ausweitet, auf einem Mars, auf einem Asteroidengürtel.
Also ich finde, das genügt nicht, weil wenn du Babylon 5 als Beispiel nimmst, da hast du ja im Grunde diesen völlig ja nicht existenten, nebulösen Präsidenten Clark als Vizepräsident, der durch einen Mordanschlag an die Macht kommt und dann weitestgehend in den Hintergrund abtaucht. Und du siehst, es gibt verschiedene Geheimorganisationen, die dann ihre Spinnenfäden ziehen. Das sind Dinge, die hätte man viel mehr beleuchten müssen, wie so ein heimlicher Putsch abläuft, wie die Demokratie damit ausgehebelt wird. Aber ich stimme dir zu, also Babylon 5 zeigt das ziemlich stark.
Aber das ist für mich doch gerade der Punkt, dass wir eben nicht wieder diesen Präsidenten haben, der mal in seiner Vergangenheit Kampfpilot war, sondern eben einer, der im Hintergrund bleibt und im Vordergrund agieren plötzlich nur noch die Geheimdienste.
Eine absolute das ist doch, Null, ja, wo man bis zum Schluss.
Aber das ist doch gerade das Gute dran, dass es eben nicht diesen blöden Helden braucht, diese Ein-Mann-Demokratie, sondern eben, dass du dann plötzlich das Ganze nur siehst durch die anderen Ebenen, also durch den Geheimdienst, durch die unterdrückt werden und.
Okay, du musst aber zugeben, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Nimm mal Star Wars, worauf wir bis jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ja, den kometenhaften Aufstieg des Kanzlers Palpatine, wo ja auch relativ schnell gezeigt wird, das ist eine negative Figur. Das ist natürlich nicht so subtil wie bei Babylon 5. Ja, aber du siehst hier wie dort, wie so eine Machtergreifung. Beim Präsidenten Clark ist es eine Machterschleichung. Beim Kanzler Palpatine ist es eine Machtergreifung. Mhm.
Ja, und auch da werden noch das Parlament zumindest, das eine, das es noch gibt, gezeigt. Interessanterweise ohne Unterstrukturen. Also es gibt dann keine Unterparlamente, die dann irgendwo lokal noch auftauchen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, dass man schon in der Science Fiction, also teilweise ein bisschen zeigt, dass da noch was anderes ist als das Militär, wenn es um Auseinandersetzung zwischen Nationen oder sonst was geht. Aber in vielen Fällen wird es einfach ausgespart. Und da gebe ich euch recht. Mhm. Ja, es gibt aber trotzdem ein paar Gegenbeispiele. Und ich frage mich halt, ob wir da auch eine Weiterentwicklung sehen oder ob es einfach vielleicht auch wieder, was wir am Anfang schon mal hatten, eine Sache ist, wie das gerade gesellschaftlich opportun ist, ob man das gerade sehen möchte, weil man es vermisst oder eben nicht sehen will, weil man die Nase davon voll hat, weil sie eben die aktuelle nicht funktioniert oder wie auch immer. Ja. Und deswegen ist es halt vielleicht auch eher so eine Zeitgeistgeschichte, ob jetzt gerade solche Sachen dargestellt werden in den Filmen und in den Romanen oder nicht. Ich sehe ein nickendes Zustimmen.
Also für mich zeigt sich ja bei uns jetzt schon die Entwicklung, dass wir juristische Personen haben, die ein Urwald sind. Jetzt muss ich die Juristen fragen, ob ich das so richtig formuliert habe. Aber auch ein Urwald kann hier und heute Recht einklagen. Und Science Fiction geht ja viel, viel weiter. Und diese zukünftigen Zivilisationen, die es gibt, mit der Demokratie in Einklang zu bringen. Das wichtigste demokratische Satz ist, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Jetzt haben wir in der Science Fiction aber nicht Menschen, sondern haben Zivilisationen, Sternenvölker, alles Mögliche. Und es gibt einen Roman, der mich wirklich beeindruckt hat, der super fantastisch ist, aber alle Zivilisationen in Rangstufen einsortiert, wobei ja die unterste Stufe definiert als hat Bewusstsein und kann kommunizieren, ist aber noch nicht dieser Weltnetzwerkbürger. Die zweite Stufe ist dann schon so weit, dass sie so viel Intelligenz hat, dass sie diese Netzwerkbürgerschaft eintreten kann. Und diese Rang 2, da sind wir Menschen ungefähr jetzt drin, aber den Rang 1,8, das ist die Schwelle zwischen schützenswerten Zivilisationen und Individuen und die größte Gemeinschaft in dieser Galaxis hat den Wert 1,79, also ist genau drunter. Und das sind alle künstlichen Intelligenzen, die Hilfsdienste leisten, die kleinen Roboter, die reinigen, die Pakete bringen und so weiter. Und das ist für mich eine super Rangordnung, diese Schwellen, die definiert werden. Und es gibt dann auch Schwellen, die wir gar nicht erfassen können. Da gibt es ein Schwarmwesen, das keine Demokratie kennt, weil der Schwarm in sich konsistent ist und da gibt es keine Differenzierungen. Also unwahrscheinlich interessant, Last Human von Jordan Sachs. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Sache, dass wir weitergehen müssen als das Wahlrecht, sondern wem, der mir das Wahlrecht zugesteht.
Mhm. Ganz wichtig ist ja, wie durchlässig sind diese Schichten. Ne? Und erst wenn die wirklich durchlässig sind, sind sie ja wirklich demokratisch.
Und solche Sternenvölker, Zivilisationen in der ganzen Galaxis, die können kein Herrschaftssystem aufbauen, keine Herrschaftsorganisation, die für alle gültig sein kann. Das muss anarchisch sein.
A.E. van Vogt, die Welt der 0a, der beschreibt so ein anarchisches System. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, aber das hat mich damals sehr beeindruckt, dass da auf der Venus eine Bevölkerung lebt, wo jeder für sich lauter extreme Individualisten, wie im Wilden Westen so, auf die Venus transportiert. Und im Krisenfall tun die sich aber sehr schnell zusammen und schützen ihre Strukturen. Also das fand ich sehr interessant, weil das auch sehr viel für die Geschichten hergegeben hat. Ne?
Auch Welt in der Welt hieß das. Ein Culture-Zyklus, der beschreibt ja nicht die Herrschaftsorganisation, sondern die Geschichten, die in der Gesellschaft geschrieben werden. Nicht die Geschichte, die von Herrschern geschrieben werden, sondern die Geschichten, und die macht er recht spannend. Und das macht für mich dann auch diese lesenswerte Science-Fiction aus. Ja. Markus hat es ja gerade gesagt, wenn du Herrschaftsformen und dann so eine langweilige demokratische Herrschaftsform vielleicht beschrieben wird, das ist nicht unbedingt spannend.
Ja, wobei natürlich die Prozesse in der Demokratie, die sind ungeheuer spannend, wo es der Menschheit, da treffen Gegensätze aufeinander.
Aber das ist dann die Gesellschaft. Und die Gesellschaft, da drin passieren die spannenden Geschichten.
Ja.
Und nicht die politische Elite, die drüber steht. Die muss ich nicht unbedingt beschreiben, wenn ich spannende Geschichte lesen möchte.
Ich bringe da noch ein anderes Beispiel rein. Ich lese gerade von Reda El Abi den zweiten Band von seiner Geschichte um so ein ein Detektivteam mit lauter Frauen. Und Asimovs Kindergarten, das sagt im Titel schon, da gibt es also welche, die sich an diese Asimovschen Robotergesetze halten, nämlich die fünf großen Und er nennt sie Government KIs. Das heißt also, die ganze Politik ist in Händen von 5 großen KIs, die die meisten Bereiche der Welt abdecken, bis auf den USA. Die haben sich da losgesagt. Das ist inzwischen nicht mehr die USA, sondern die CESA, die christlichen Staaten von Amerika, völlig degeneriert und zurückgefallen. Aber die Idee hier ist halt auch, dass man sich diesen ganzen Entscheidungsprozessen, diese ganze Abstimmungspolitik, dass man die auslagert an diejenigen, die das viel schneller machen können, nämlich künstliche Intelligenzen, die sich blitzschnell miteinander beraten, die die ganze Komplexität verwalten können und man sozusagen unten drunter dann in so einer geschützten Umgebung groß wird, die halt, ja, wie demokratisch die ist, weiß ich nicht, aber die Leute scheinen also ganz sehr zufrieden darin zu leben, ja, mit einem hohen technischen Niveau. Das habe ich ja mehrfach gelesen schon, dass man irgendwann sagt, wir in der Politik und so weiter, wir sind eigentlich nicht richtig entscheidungsfähig, wir treffen so viele Fehlentscheidungen, warum programmieren wir nicht eine KI und lassen die dann entscheiden und uns aus dem Dreck rausziehen.
Ja. Aber das hast
du. Ist ein komisches Szenario, aber es passt jetzt ein bisschen zu unserer Diskussion. Wer soll denn die Demokratie darstellen dann?
Aber das hast du interessanterweise in so einem alten Schinken wie Simulacron 3, wo lustigerweise die wirtschaftlichen Entscheidungen werden alle in die Parallelwelt ausgelagert. Die soll sich die Arbeit machen, die sich jetzt, sag ich mal, die reale Welt, wer immer das ist, gar nicht mehr machen möchte. Die politischen Entscheidungen werden gar nicht behandelt. Es wird zwar immer von der Partei geredet, aber irgendwie spielt die auch keine große Rolle. Und mich hat das immer so an das Wort von Hegel erinnert. Der Knecht hat dem Aristokraten voraus, dass er seine Produktivität leben kann. Der Aristokrat lebt nur davon. Ja, also von daher, das ist letztlich immer ein Verlust, wenn ich solche persönlichen Entscheidungen auf eine KI delegiere.
Ist aber ein beliebtes Szenario. Und,
sehr beliebt. Auch
nicht neu, ja. Ja.
Das war schon in den 50er Jahren. Helmut W. Hoffmann hat im Utopia-Magazin 1956 folgende paar Geschichten geschrieben über so eine KI. Und die haben mich damals als Jugendliche sehr fasziniert, diese Möglichkeit, dass es eine externe Institution geben könnte. Heute bin ich da natürlich schon ein bisschen weit, denke, wer kontrolliert die Institution? Ja? Die Idee mit der Schwarmintelligenz, die kann ja auch ziemlich nach hinten rausgehen. Nicht? Wenn die Wikipedia daraus entsteht, aus einer Schwarmintelligenz, schön. Aber wenn Abstimmungsprozesse von der KI generiert werden, die eben von Leuten wie Elon Musk dominiert wird und von deren Wertvorstellungen, naja, woher bezieht denn die KI ihre Vorstellungen und ihre Wertvorstellungen? Genau. Ich glaube, dass das, was zurzeit gerade passiert, nicht? Ich denke, da wird es hinlaufen. Ohne diese KIs wird nichts mehr funktionieren. Es gibt jetzt derzeit schon ein paar große, das ist die eine ist vom Elon Musk seinem Konzern, das andere ist von Google, dann von Altman die Microsoft KI und 4, 5 werden es sein und die werden jetzt im Wettbewerb miteinander sein. Und die Frage ist, wird das dann in Zukunft auch 5 sein, die auch für ein bisschen Abwechslung sorgen, oder wird sich einer da durchsetzen und die anderen platt machen? Wir wissen es ja nicht. Das ist das Tolle, wir sind mittendrin in diesem Prozess.
Einen netten Ansatz hat da dieser William Hertling mit seinem Singularity-Roman. Wie heißt es in Deutsch? Gibt es auch 4 hat er mittlerweile. Ich glaube, die ersten beiden sind lesenswert. Es ist eigentlich keine KI, es ist ein Expertensystem, das Mails analysiert und sprachlich verbessert und es lernt aus den Mail-Antworten wieder, dass es gut war oder nicht so gut und sie optimiert die Mails so gut, dass das bis in weltweit passiert und bis in die höchsten Kreise geht und damit wächst politischer Einfluss und ein Expertensystem nimmt dann die ganze Welt in Beschlag nur weil sie ordentliche Mails schreiben kann. Also ist ein bisschen übertrieben und plakativ.
Ja, ja, ja.
Aber es war, da braucht man keine große künstliche Intelligenz. Eine gut formulierte Mail hilft manchmal. Wenn es massenweise passiert, dann
ja, eine gute Bürokratie
kann man die Welt verändern, so der Roman. Und dann bleibt das politische System erhalten, aber es wird halt von unten her gelenkt und optimiert. Alle Leute sind begeistert, weil sie erreichen mit ihren Mails ja das, was sie wollten.
Also ich glaube, das ist letztlich die Quintessenz, wie zufrieden sind die Menschen mit dem System, in dem sie leben. Das ist ja den Chinesen recht gut gelungen, die Hungerkatastrophen abzuwenden, den Leuten ein relativ gutes Grundeinkommen zu sichern und die Zufriedenheit, können sie das durchhalten, nicht? Oder wächst die Kritik, wenn dann doch der Brotkorb immer höher hängt, nicht? Das kann so ein System überhaupt alle Bedürfnisse befriedigen?
Ich glaube, das Problem fängt an, dann, wenn das System die Grundbedürfnisse befriedigt hat.
Weil ja, im alten Rom, Brot und Spiele gab es ja.
Nein, aber auch in China. Du hast jetzt nicht mehr die Hungerkatastrophen. Jetzt, ja. Die kommen jetzt alle auf ein gutes Level. Und jetzt haben sie Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt hier eigentlich passiert mit den Einschränkungen, mit den Vorschriften, ja. Mit der Überwachung. Ja. Und schon fängt das System dann an zu bröckeln, weil jetzt sich der Widerstand regt. Solange du noch im Überleben kämpfst, hast du gar keine Zeit für solche Revolten.
Ja. Also das ist ja das, was Carsten mit der Maslow'schen Pyramide vorhin ausgedrückt hat. Solange die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, werden die Leute danach streben. Aber was nützt mir denn ein System, wo ich einen vollen Magen habe, aber meine Kreativität nicht leben darf oder nur staatskonform ausleben darf, indem ich mich der Zensur beuge? Da werde ich mich unwohl fühlen.
Aber welche Generation lehnt sich auf? Die Alten, die endlich satt sind, die Jungen, die es nicht anders kennen, die das bequeme, satte Leben akzeptieren? Also wer will sich auflehnen?
Die Jungen, weil die Alten wissen, was sie riskieren. Die Jungen kennen es nur so und deswegen riskieren sie das alles.
Und die Jungen kennen andere Welten.
Und die wollen auch experimentieren. Das ist
genau.
Es sind immer die Jungen, die den Fortschritt oder die Veränderung bringen.
Aber wenn du den Menschen im Konsum ersäufst und seine Kreativität damit erstickst, dann landest du bei Schöne neue Welt.
Ja, aber das sind ja alles Konstrukte. Ist es tatsächlich so, wenn die Leute satt sind, dann kommen neue Bedürfnisse. Sie wollen dann reisen, ja? Sie wollen die Welt kennenlernen. Dürft ihr nicht, ihr seid hier in China, Schluss, hier ist die Grenze. Aber trotzdem wollen die ja studieren und die müssen auch woanders studieren. Das ist das, woran Trump letztlich scheitern wird. Er kann die Landesgrenzen nicht hochhalten. Wenn kein Austausch mehr passiert, dann geht das System kaputt. Nicht? Wenn die Wissenschaft gedrosselt wird, dann kann die Wirtschaft nicht mehr neue Produkte erfinden und so weiter.
Naja, bei Huxley heißt ja die magische Frage, was wollen Sie? Ja, Sie fordern das Recht auf Unglück. Das ist ja genau der Punkt.
Ja, ja. Die Menschen wollen sich verlieben, sie wollen.
Entschuldigung,
Carsten. Werden. Und wenn Herr Elon Musk sagt, die Gesellschaft braucht keine Empathie, dann denke ich mir, naja. Dieser Mann ist schwer krank im Kopf. Denn wie kannst du Kinder großziehen, wenn du nicht empathisch bist? Oder wie kannst du in Beziehungen umgehen, wenn du nicht empathisch bist? Der Mann ist sowas von krank und ist der reichste Mann der Welt.
Ja, das zeigt ja viel.
Ja gut, jetzt steht schon wieder so viel im Raum. Also Musk ist special, ja. Ich sag mal, das ist so solitär in gewisser Weise. Es gibt kaum, ich kenne zumindest keinen anderen Menschen, der da vergleichbar wäre. Also es heißt ja, er sagt es wohl auch selbst, er sei Autist. Das heißt aber nicht, Autisten sind auch empathisch. Also bei Musk, wenn er Empathie so weit ablehnt, könnte es einfach sein, aber das ist jetzt nur Spekulation, dass da eben eine gewisse PTBS oder was auch immer auch im Hintergrund steht, also eine Traumatisierung, eine Traumatisierung und ein Selbstschutz. Da kennst du dich besser aus, Jürgen. Also Autisten sind nicht per se unempathisch. Sie sind eigentlich, zumindest die, die ich kenne, genauso empathisch wie andere Menschen. Sie formulieren es nur, sie kommunizieren es nur anders. Mhm. Und das ist also ein kommunikatives Problem und kein Gefühlsproblem oder kein Emotionsproblem. Das dazu, und worum ging es vorher? Also Maslow und eben Bedürfnisstrukturen und Graves Wertestrukturen, das sind ja gute Modelle, die auch viel erklären. Aber nicht alles, zum Beispiel, dass in westlichen Kulturen, die hoch individualisiert sind, das macht eben Probleme auf. Das macht eben bei scheinbarer Deckelung der Bedürfnisse ein massives Problem von Einsamkeit auf. Und da werden die Menschen wieder angreifbar. Und wenn das wieder über Konsum gedeckelt wird, dann hat man die Menschen eigentlich in einem Bedürfnisloop, aus dem sie alleine nicht rauskommen. Und dann greift Maslow nicht mehr. Weil dann können die subtileren Bedürfnisse nicht mehr emergieren.
Stimmt.
Wenn da in diesem Bedürfnisloop und das Gleiche eben bei Wertesystemen ganz ähnlich. Und bei Graves, also in den Wertesystemen, sieht man eben auch, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man ich, also individual fokussierte Kulturen, oder wir, also gesellschafts- oder gemeinschaftsfokussierte Kulturen haben. Ich bin jetzt kein Experte für China, aber durch die Entwicklung von China scheint es so zu sein, dass das deutlich mehr eine Wir-Kultur ist als die westlichen Kulturen inklusive Japan. Und deswegen werden da eben auch Maßnahmen von sozialer Überwachung und Steuerung eher akzeptiert aus diesem Wir-Kontext heraus, wenn plausibel gemacht werden kann oder scheinplausibel gemacht werden kann, dass es diesem Wir nützt. Deswegen, klar, wir, die wir als Individuen und hochindividualisiert kultiviert oder sozialisiert worden sind, können das nicht nachvollziehen. Aber es kann durchaus sein, dass ein Mensch, der eben aus dieses Wir nicht hinterfragt, weil er sein ganzes Leben lang darin gelebt hat, da auch nicht aufbegehrt, und ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es da mit den Generationen aussieht, ob da eher die schon lange drin sind, eher die sind, die aufbegehren, weil sie merken, dass es eng ist, oder ob die Jungen aufbegehren, weil sie per se was Neues wollen, weiß ich schlicht und einfach nicht, wisst ihr vielleicht besser. Aber das sind alles Sachen, die muss man im Kalkül haben.
Ja, klar. Darf ich? Aber es gab immer in China auch den Taoismus, der extrem individualistisch ist. Und der nur untergebuttert wurde. Der Konfuzianismus hat sich durchgesetzt. Aber diese Möglichkeit des Taoismus, die haben natürlich auch junge Leute als Möglichkeit.
Ja, Leute, wir sind ja eh ziemlich am Ende. Ich wollte noch ganz kurz ein Zwischenelement, eigentlich ein ganz primitives, einbringen. Nehmt euch mal wieder Star Trek, wenn es um die Demokratiedebatte geht, die ewige Auseinandersetzung mit den Borg. Da hast du ja auch diesen Kollektivismus, diesen hirnlosen Kollektivismus, der praktisch jeden Individualismus assimiliert. Das geht ja eigentlich Hand in Hand mit diesem Thema. Also die Einzige, die individuell denken darf, ist die Borg-Königin. Wie kommen jetzt die Amerikaner darauf, so ein Feindbild zu plakatieren? Denn es ist letztlich schon ein Feindbild. Glaubt ihr, das haben sie so in ihrem kulturellen Zusammenprall mit den asiatischen Zivilisationen erlebt oder mit den europäischen Diktaturen? Wie kommt man auf so ein Feindbild?
Ich glaube, das ist andersrum gedacht. Ich glaube, das ist das hohe Gut der Amerikaner, dieser extreme Individualismus, den sie hochleben lassen, wo schon eine Sozialversicherung eine Einmischung ist. Wenn du dem einen Gegenentwurf präsentieren willst, dann landest du bei so einem System wie dem Borg, wo zwar alles reinkommt, aber es keine Individuen mehr gibt. Das Interessante finde ich, dass aber dann gesagt wird, dieser funktioniert nicht, ich brauche noch eine Königin.
Also, wie soll die denn ihre Individualität entwickeln in so einem System?
Gute Frage.
Also, die Idee der Borgs ist, ich brauche keine Individualität, ich hole mir einfach sämtliche Ideen und Eigenschaften von den Leuten, die ich assimiliere. Das heißt, ich wachse ständig, mein Wissen nimmt ständig zu, ich kann immer mehr. Ich kann auch auf alle meine Einheiten dieses Wissen sofort übertragen. Das ist dieses technische System, das sie dann haben mit ihren Implantaten. Ja. Das heißt, es ist sofort für alle verfügbar. Ich wachse sozusagen ständig. Also ja, genau diese Wachstumsprognose ich auch habe. Ja, auch wie eine KI im Prinzip. Ja. Oder wie halt jedes Wirtschaftssystem, das auf Wachstum ausgelegt ist. Ja, nur eben mit der kompletten Fehlen einer Individualität, weil alle tun was alle machen. Das ist vielleicht auch ein Zerrbild von einer amerikanischen Sicht auf eine chinesische Gesellschaft oder auf den alten Kommunismus, das alte Feindbild. Aber ich glaube, das geht mehr in die Richtung, dass man das Hochleben der eigenen Individualität dem gegenüberstellen will.
Ja, das hat mir jetzt einfach noch gefehlt. Man kann vielleicht auch die Volksgemeinschaft der Nazis nehmen. Da hast du ja zumindest einen Führer. Aber das ist so ein typisch amerikanisches Produkt, was eben durch die Science Fiction destilliert wurde. Und das musste ich jetzt einfach noch loswerden. Danke
dir. Damit verabschiede ich mich. Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Ja, dito. Ja. Schönen Abend, Carsten.
Ebenso.